Prolog. Terminus Alpha, 2. Dezember 3430. Caruso fuhr sich über das schwarze Haar. Er wusste, dass sein scharf geschnittenes Gesicht und die Haltung seiner hochgewachsenen Gestalt Stolz ausdrückten, aber unter seinesgleichen galt Stolz nicht als unschicklich. Obwohl er sich das Äußere eines Terraners gegeben hatte, neigte er nicht zu ihren Allüren. Zu lange hatte er auf diesen Moment hingearbeitet, um nun bescheiden zu tun. Darum kokettierte er nicht mit dem Gedanken, kaum glauben zu können, was er vor sich sah. Der Anblick des Schaltzentrums ihrer Macht weckte in ihm weder Staunen noch ein Gefühl von Unwirklichkeit. Falls sich überhaupt ein Gefühl regte, war es Ungeduld. Das unbändige Verlangen, die Früchte langer Arbeit endlich zu ernten. Was hatten sie alles geleistet? Heimlich und beharrlich. Ein kleines Zubringerboot brachte ihn zum Zentrum der Macht. Die Bordpositronik versuchte ihm alle Wünsche zu erfüllen, doch im Moment wollte Caruso nichts weiter als sein Triumphgefühl auskosten. Wie gekonnt sich der Freiheitsbund bis zum letzten Moment vor seinen Feinden verborgen hatte, von denen die Gegner aus den eigenen Reihen ungleich gefährlicher waren als die unterentwickelten Bewohner dieser Galaxis. Aber trotz ihrer Beschränktheit konnten die Milchstraßenvölker nützlich sein. Mit den Gegnern aus den eigenen Reihen hatte er andere Pläne. Vor ihm prangte die Schaltstelle von Terminus am Himmel des verwüsteten Planeten. 8 alte terranische Superschlachtschiffe spannten einen Würfel auf, in dessen Zentrum ein 9. 1500 Meter durchmessender Kugelrumpf saß. Weite Röhren verbanden die Zentralkugel mit allen 8 Würfelecken und die Eckkugeln untereinander. Das Gebilde hatte eine Kantenlänge von mehr als 7,5 Kilometern und glich der kubisch raumzentrierten Elementarzelle eines Eisenkristalls. »Wie passend«, sagte Caruso zu niemandem im Besonderen, »denn wir werden nicht nur dieser Galaxis Eisen zu schmecken geben.« Mit den Raumlandebrigaden, die hier ausgebildet werden, kann der Freiheitsbund bald die Macht über das heimliche Imperium übernehmen und damit über die gesamte Milchstraße, pflichtete ihm die Positronik bei. Caruso ging nicht auf die Worte des Bordrechners ein. Er hat es nicht nötig, sich positronisch lobhuldigen zu lassen. Bald sind hier und in den anderen Werftsystemen genügend Kampfschiffe gefertigt, um jede Verteidigung niederzuringen und die Soldaten an ihre Einsatzorte zu transportieren. Die Bordpositronik war von der redseligen Sorte. Aber sie hatte recht, wie es Positroniken allgemein zu eigen war. Der Rückschlag im Werftplanetensystem, dessen Sonne die Terraner laut einigen dort aufgefangenen und nachträglich ausgewerteten Funksprüchen den Namen Arkane gegeben hatten, war bedeutungslos. Das Aggregat, ihre Version des terranischen Hyperinmestrons, bauten sie im Terminussystem. Die hyperenergetische Waffe erzeugte durch den Wiezold-Effekt Antimaterie und riss das Raumzeitgefüge auf. Auf diese Weise ließen sich ganze Sonnen zur Explosion bringen oder Planeten sterilisieren, indem man einen kleinen Teil der Atmosphäre umwandelte, wie im Fall von Arkane 2.
»Es ist schon erstaunlich«, murmelte er, »wie erfinderisch die Terraner einerseits sind, wenn es ums Vernichten geht, und wie sehr es ihnen andererseits hinterher vor dem graut, was sie angerichtet haben.«
»Skrupel des Gegners kann man sich immer zunutze machen«, kommentierte die Positronik. Caruso wollte missmutig aufseufzen, aber fast gegen seinen Willen sagte er stattdessen, »mit einer Waffe wie dem Hyperinmestron bräuchte sich Rodan eigentlich nicht in der Relativzukunft zu verstecken. Ein Beweis seiner Entschlossenheit würde genügen, und er hätte wieder die Zügel der Macht über die gesamte Menschheit in der Hand. Lediglich eine Sonne einer Kolonialwelt, die erst durch ihren Untergang Bedeutung erlangen würde, müsste er zünden. Schon wäre die Menschheit, an der ihm so viel liegt, wieder unter seiner Führung vereint.«
»Das ist richtig«, bestätigte die Positronik. »Nichts anderes will Rodan.
Mit dem Hyper in Mestron braucht er sich vor keiner Macht in der Milchstraße zu fürchten. Vor keiner Macht, die er kennt, verbesserte Caruso. Und der Freiheitsbund ist nun bereit. Die Positronik setzte zu einer weiteren Äußerung an, doch Caruso schnitt ihr das Wort ab. Er wollte den Augenblick nicht trüben, indem er sich noch mehr banale Feststellungen anhörte. Sie hatten das Hyper-Investron an sich gebracht und seine Modifikationen so gut wie abgeschlossen. Endlich hielt der Freiheitsbund das Instrument in der Hand, um gegen den Schmiegeschirm vorzugehen und ihn für alle Zeit zu zerstören. Ohne den Schmiegeschirm war der Schwarm nicht mehr der Schwarm. Und gab es den Schwarm nicht mehr, war der Anker gelöst, der die Gegner des Freiheitsbunds an die Vergangenheit kettete. Das Volk könnte endlich wieder vereint die Visionen von der Zukunft in die Realität umsetzen. Die Milchstraßenbewohner durften dann eine Rolle einnehmen, die ihrem Entwicklungsstand entsprach und sie nicht so offensichtlich überforderte wie die Verwaltung interstellarer Staatengebilde. Im Terminussystem wurden viele von ihnen schon für die Kolonisierung vorbereitet, auf ein sinnvolles Leben als Hilfsvolk des nicht mehr heimlichen Imperiums und seiner Herrscher. Caruso wandte den Blick von Terminus Alpha ab und sah auf die rote Sonne. Wäre sie ein vernunftbegabtes Wesen, was empfände sie wohl, dass sie am späten Abend ihres Daseins den Schauplatz bestrahlte, an dem die Zukunft begann, ohne diese noch erleben zu können? In den Epen der Terraner gab es die Geschichte des Propheten, der sein Volk zum gelobten Land führte. Er selbst durfte es wegen seiner Verfehlungen aber nicht betreten, sondern nur von fern betrachten. Empfände der rote Riese die gleiche Melancholie? Oder auch Stolz? Caruso war sich über seine Gefühle vollends im Klaren. Der große Plan stand kurz vor der Vollendung. Caruso frohlockte.